Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Kim, so jetzt kann es endlich losgehen. Wir haben ja glaube ich jetzt schon den 10. Versuch gestartet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute in meinem Podcast bist und bin gespannt auf deine tollen Impulse für ein wirklich spannendes Thema. Magst du vielleicht einmal mit uns teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme befindest?
Ja, ich bin an der Hochschule in einem Seminarraum, in dem ich sonst mit Studierenden Lehre veranstalte.
Ah, sehr schön, danke schön. Stell dich doch bitte einmal vor, was machst du und wer bist du persönlich? Was machst du beruflich und wer bist du persönlich?
Ja, persönlich, ich bin Schleswig-Holsteinerin, ich komme aus Kiel und bin nun nach vielen Jahren auch beruflich wieder nach Kiel zurückgekehrt. Das fühlt sich sehr gut an. Ich bin Professorin für soziale Arbeit an einer dualen Hochschule. Das heißt, ich unterrichte hier angehende Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und ich forsche eben auch zu Themen der sozialen Gerechtigkeit, zu Geschlecht, zu Ungleichheit. Genau, also was mache ich hier?
Wow, sehr, sehr spannend. Und du hast ja, wenn ich das richtig erinnere, Anfang des Jahres dein Forschungsprojekt zum Thema Vaterschaft beendet. Was sind hier deine größten Erkenntnisse?
Ja, genau. Das Forschungsprojekt habe ich noch an der TU durchgeführt mit sehr vielen netten Kollegen und Kolleginnen. Und ja, eine sehr besondere Erkenntnis war für uns im Prinzip, dass es sehr viele Väter gibt, die eigentlich sehr kritisch auf ihre Vaterschaft und auf ihr Vaterdasein blicken und die eigentlich ein anderes Bild, ein Idealvorstellung im Kopf haben, als das, wie sie sich dann wirklich verhalten. Und das war für uns sehr neu, weil wir das so aus dem Bereich der Väterforschung auch noch überhaupt nicht kennen, dass Väter eben auch kritisch auf sich blicken.
Ja, spannend. Und wie bist du dazu gekommen? Ich finde das immer total spannend. Also, weil du hast ja gerade auch ein sehr breites Spektrum von Themen aufgemacht, in die du reinblickst, beziehungsweise mit denen du dich in deinem beruflichen Alltag auseinandersetzt. Wie kam es dazu, dass du dich eben explizit auch mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt hast?
Ja, also bei mir persönlich ist es so, dass ich schon 2015 eine Studie zu Vätern gemacht habe. Da habe ich einen Vergleich zwischen Schweden und Deutschland gemacht und Vätern, die in Elternzeit waren. Das heißt, mich selber hat das Thema einfach auch schon lange Zeit begleitet und es interessierte mich eben auch. Und dann haben wir aber als Gruppe auch als Forschungsanlass gesehen, dass es, obwohl es schon seit 30 Jahren eigentlich in Deutschland relativ ein starkes Feld der Väterforschung gibt, es doch eigentlich keine Studie gibt, die wirklich einmal versucht, in aktuellen Zeiten bundesweit auf Väter zu blicken und so ein bisschen zu schauen, was gibt es zwischen dem Vater als Ernährer, den wir alle ja irgendwie noch kennen aus den 60ern und 70ern, und dem Bild des modernen, aktiven Vaters. Was liegt eigentlich dazwischen? Was machen die Väter eigentlich aktuell so in Deutschland? Das war so die Frage. Und dazu gibt es nicht viele Studien, eigentlich keine. Und das war dann der Anlass zu sagen, komm, wir starten damit.
Ja, und woran liegt es? Weil wenn ich jetzt so in meiner Bubble schaue und auch so mir die Themen angucke, die gerade irgendwie so allgegenwärtig sind, dann ist das ja doch eigentlich ein sehr präsentes Thema. Der moderne Vater oder was bedeutet moderne Vaterschaft? Was bedeutet moderne Elternschaft vielleicht auch? Was bedeutet irgendwie gleichberechtigte Teilhabe der Care-Arbeit und so weiter? Wieso gibt es da keine Forschungsergebnisse zu? Wieso bist du quasi da Vorreiterin?
Ja, also es gibt Forschungsergebnisse, die sich dann zum Beispiel darum drehen, genau dieses Bild des modernen Vaters sich genauer anzugucken. Und dann werden aber meistens eben Väter in diesen Studien dann befragt, die der Mittelschicht angehören, die einen relativ guten Bildungsabschluss haben, die vielleicht auch schon in Führungspositionen tätig sind, auch so ein sehr modernes Mindset haben. Das sind dann häufig die Väter, die dann am ehesten auch in diesen Studien betrachtet werden. Aber es mangelt halt einfach immer noch an einer Studie, die auch mal in andere Milieus reingeht und wirklich auch versucht, im großen Ganzen mal auf Vaterschaft zu schauen. Ja, da gab es Studien, die sind aber schon so 10 Jahre her im Prinzip.
Wow.
Und auch der Väterreport, der fasst ja auch immer nur einzelne andere Studien zusammen, ne, an der Stelle.
Ja. Okay, da kommen wir gleich später bei einer späteren Frage nochmal drauf zu. Was mich jetzt als
allererstes mal interessiert. Du hast in deinem Abschlussbericht unter anderem geschrieben, beziehungsweise ich konnte dem Abschlussbericht unter anderem entnehmen, dass Väter trotz zunehmender Angebote ihre Vorbilder nur selten in den sozialen oder den allgemeinen Medien finden. Womit hängt das zusammen?
Ja, also erstmal hat uns das auch total überrascht. Wir haben auch eine Medienanalyse gemacht und waren uns eigentlich sicher, es gibt so viele Angebote, ne, auf LinkedIn, auch in anderen Teilen der sozialen Medien, Instagram und so weiter. Überall sind moderne Väter zu sehen und berichten von ihrem Leben. Da lag es für uns eigentlich auf der Hand, dass sich auch Väter daran orientieren würden. Und in unserem Fragebogen haben aber dann sehr, sehr viele Väter eben angegeben, dass sie sich daran nicht orientieren, sondern im Prinzip eigentlich an der eigenen Familie noch am stärksten oder eben auch an dem eigenen sozialen Umfeld. Und wir sind dann interpretativ zu dem Ergebnis gekommen, dass eben Familie doch noch so einen starken privaten Charakter hat irgendwie und dass da einfach auch der Austausch gerade bei Vätern zu diesen privaten Themen auch noch eher im Privaten stattfinden. Und wir sehen ja auch, dass die meisten Followerinnen oder Follower von Väterbloggern und so weiter nach wie vor Frauen und primär Müttern sind, ne? Also die Väter tummeln sich da eben auch noch gar nicht so stark. Ja, und viele Väter blicken auf ihre eigenen Eltern, wenn sie nach Leitbildern suchen und dabei aber eben auch nicht nur auf den eigenen Vater, sondern viele nehmen sich jetzt auch Ideen mit, die sie bei ihrer eigenen Mutter kennengelernt haben.
Spannend, das ist mega spannend. Aber wie könnten wir das ändern? Also wenn wir jetzt ein progressives Mindset bei den Vätern von heute anstreben und wir uns wünschen, dass das einfach wirklich allgegenwärtig ist, dass wir gemeinschaftlich, wie es auch sein sollte, eine Elternschaft leben. Und das bedeutet eben auch, dass wir die Care-Arbeit in gleichen Teilen irgendwie leben und alle Aufgaben, die zum Thema Mental Load ringsherum irgendwie noch dazu kommen, auch übernehmen. Was braucht es? Also wie können wir Eltern beispielsweise auf diese sozialen Medien führen von Väterbloggern und dazu bringen, hier, schaut euch das mal an, guck mal, so geht das irgendwie, so sieht es gut aus, so macht es Sinn.
Ja, also ich als Soziologin bin da so ein bisschen kritisch auch zu sagen, ne, dass die Väter dann wirklich bei einem Blogger oder so das finden, was sie selber auch nachahmen können, weil letzten Endes ist die Lebenslage eines jeden Vaters wirklich individuell. Das hat die Studie auch nochmal gezeigt. Aber ich glaube trotzdem, dass ein ganz wichtiger Schlüssel gerade für Väterschaft ist, dass das Thema für Väter ist, dass das Thema Vaterschaft und Erwerbstätigkeit noch stärker verknüpft wird und dass auch Arbeitgeber ganz offensiv damit umgehen, zu sagen, hey, wir sehen euch, wir wissen, ihr würdet vielleicht gerne Vater werden wollen oder ihr seid schon Vater und wir wissen, dass bei euch mit dieser Vaterschaft auch besondere Bedürfnisse einhergehen, auch als Arbeitnehmer an der Stelle. Also ich glaube, da wäre wirklich ein wichtiger Schlüssel, weil gerade das Feld der Erwerbstätigkeit ist bei Vätern eigentlich stark besetzt. Wir machen gerade noch eine LinkedIn-Studie dazu, da zeigt sich das auch. Und das zu nutzen, dieses Interesse, sich über die Arbeit auszutauschen und das aber stärker noch zu verknüpfen, eben mit diesen Vereinbarkeitsthemen, mit Mental Load und so weiter, aber eben ganz speziell auch nochmal auf die Perspektive der Väter. Ich glaube, dass das schon auch ein Schlüssel sein könnte, für einige Väter, sie an der Stelle dazu erreichen. Ein anderer Schlüssel ist vielleicht, so super vielfältig ist die Darstellung von Vaterschaft ja auch in den sozialen Medien nicht, ne? Also, und da wäre vielleicht auch noch ein Punkt, sagen, manche fühlen sich da auch einfach gar nicht repräsentiert oder finden sich da einfach auch nicht wieder. Ja? Und das müsste sich vermutlich auch ändern.
Genau,
Und
du
natürlich
sprichst
das
es.
Dritte, ja.
Ja, bitte, bitte.
Eltern haben natürlich auch nicht immer so ganz viel Zeit, sich, also nicht nur Väter, sondern ja auch Mütter, sich so ganz intensiv in den sozialen Medien rumzutreiben. Das ist vielleicht manchmal noch auch eine Hürde, die aber sehr schwer von außen beeinflusst werden kann.
Ja, total, total. Genau, und du sprichst es eigentlich schon an. Du hast dieses Thema ja unter anderem auch in deiner Forschungsarbeit vertieft, nämlich, dass dieses Bild eines Väterbloggers zumeist eigentlich einem weißen, aktiven Vater, also diesem Ideal eines weißen, aktiven Vaters entspricht, der ja offensichtlich nicht alle Herkünfte, alle Menschen, alle Individuen repräsentiert. Und somit Vaterschaft in Armut oder auch mit Migrationshintergrund ganz oft überhaupt nicht wirklich thematisiert werden. Woran liegt das genau? Also, weil theoretisch gibt es diese Väter ja und theoretisch müssen die ja dadurch auch irgendwie vertreten sein.
Ja, also einerseits liegt es, glaube ich, an der Stelle, dass sich halt dieser erfolgreiche, zufriedene Vater auch besser vermarkten lässt. Das ist ein besseres besseres Produkt, was auch und besserer Social Media Content an der Stelle dann. Das ist sicherlich ein Punkt. Und der andere Punkt ist auch, dass es natürlich, wenn die Menschen das selber machen, also sie sind selbst als Bloggerin aktiv, als Blogger aktiv, dann müssen sie ja auch ja, das Mindset haben, es machen zu wollen. Sie müssen die Fähigkeiten haben, die Zeit dafür haben und die Ressourcen. Und das ist schon relativ aufwendig, wenn das einigermaßen professionell angegangen werden soll. Und da ist natürlich klar, so ein Vater, der eh schon von Armut betroffen ist oder in Armutsverhältnissen lebt und vermutlich relativ doll am Struggle ist, den Alltag überhaupt hinzubekommen, dem Kind gerecht zu werden und dieses Gefühl von Armut vielleicht auch nicht so stark auf das Kind zu übertragen, dass da dann auch vielleicht zum Teil die Zeit fehlt, und auch dieses Verständnis irgendwie, ach, ich könnte jetzt ja auch noch als Vaterblogger aktiv werden. Das ist sicherlich eine Sache. Die andere Sache ist auch, zum Beispiel über Armut wird auch total ungerne gesprochen und es ist auch so, dass es eben ja kein erheiternder Einblick wäre in die Lebenswelt dieses Vaters, sondern so ein Blog würde ja so aussehen, dass wir eigentlich uns die ganze Zeit damit beschäftigen, ja, was für Schicksalsschläge dieser Mensch erlebt, was für entwürdigende Situationen er erlebt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass sich dann diese Lebensgeschichten auch nicht so gut erzählen lassen, beziehungsweise auch nicht so gerne angehört werden. Das ist dann sicherlich auch ein Punkt an der Stelle.
Ja, ich frage mich gerade, ob das wirklich so ist, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so in die Menschheit blicke, dann sind die Leute mal total daran interessiert, Leute auch scheitern zu sehen und irgendwie, weißt du so, also ist jetzt fies gesagt, aber das ist ja wirklich, ich meine, deswegen funktioniert Social Media, weil ja nicht nur Positives mitgeteilt wird, sondern eben auch viel Negatives mitgeteilt wird. Und ich habe mich gerade gefragt, inwiefern das nicht sogar auch dazu beitragen könnte, wenn eben mehrere Perspektiven abgedeckt werden, dass wir dadurch eine Veränderung bewegen und auch die Möglichkeit überhaupt erstmal haben, Lösungen für solche Situationen neu zu denken, die wir aktuell nicht denken können, weil wir teilweise gar nicht wirklich verstehen, wie schlimm es um bestimmte Familien vielleicht bestellt ist. Also weißt du, was ich meine?
Ja, also da würde ich dir so total recht geben und würde sagen, das wäre total gut, wenn wir mehr so Kampagnen hätten wie Ich bin armutsbetroffen, ne, der Hashtag
Ja.
oder so, wo wirklich Menschen eigentlich aus ihrer eigenen Perspektive raus einmal beschreiben oder Väter beschreiben, ne, wie ist das halt als Vater, wenn ich gerne mein Kind die Jugendfreizeit oder wie auch immer finanzieren würde, ermöglichen würde, aber ich kann es eben nicht machen, weil am Ende des Monats bei uns wirklich kein einziger Cent übrig bleibt. Also ich glaube schon, dass das einfach, wenn das Problembewusstsein weiter wäre und wir da auch mehr die individuellen Fälle im Blick hätten, dass wir sicherlich auch gesellschaftlich anders sensibilisiert werden und dann vielleicht auch andere Lösungswege gesellschaftlich finden könnten. Also ich glaube schon, dass das eigentlich wichtig wäre. Ja, ich sehe nur leider gerade, dass das, wie Vaterschaft dargestellt wird in den sozialen Medien in Deutschland insbesondere, das relativ einseitig ist.
Und wie könnten wir denn jetzt das Thema Vielfalt und Chancengleichheit in Bezug auf Vaterschaft angehen? Also welche konkreten Maßnahmen gibt es, um dieses Thema in der Gesellschaft oder in die gesellschaftliche Mitte zu platzieren, darauf aufmerksam zu machen, aber nicht gleichzeitig auch von Menschen, die in solchen Situationen leben, zu erwarten, dass sie sich jetzt als Väterblogger irgendwie behaupten müssen, um uns dann irgendwie zu zeigen, wie schlecht es um sie beschert ist, weil das ist ja, soll ja gar nicht der Sinn und Zweck sein. Es geht ja wirklich eher darum, zu schauen, wie können wir oder was müssen wir verändern, damit das nicht mehr passiert und damit auch eben im Hinblick auf Väterschaft viel mehr Vielfalt und Chancengleichheit gezeigt und aufgezeigt wird?
Ja, also der erste Weg, den wir jetzt eben als Forschenden gegangen sind, ist, dass wir ganz nochmal darauf hingewiesen haben, hier gibt es eine große Forschungslücke erstmal. Wir wissen auch auf der Ebene der Wissenschaft relativ wenig über Väter in so prekären und schwierigen Lebenslagen. Da gehört jetzt ja nicht nur Armut dazu, sondern vielleicht auch ja von Behinderungen betroffen zu sein, chronisch erkrankt zu sein, eben ja. Genau, das ist der erste Punkt, erstmal aufmerksam zu machen, zu sagen, hier gibt es halt eine Wissenslücke, die gibt es auf der Ebene der Wissenschaft und es gibt aber auch eine Art, ja, eine Wissenslücke oder eine Informationslücke auch im Bereich der sozialen Medien. Also, ne, auch da finden wir diese Väter eben nicht wieder. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt wäre, und da gibt es in UK wirklich tolle Projekte, wo Forschung und auch ja, Ideen sozialen Wandels miteinander gedacht werden, wo wirklich junge Väter auch dazu ermuntert werden, im Rahmen von Programmen selbst kreativ tätig zu werden und eben von ihrem Leben und ihrer Perspektive tatsächlich dann auch in Formaten auf den sozialen Medien und so weiter zu berichten. Und das können sie aber machen in einem geschützten, geordneten Rahmen, der dann in dem Fall in UK von meiner Kollegin, der Wissenschaftlerin, gegeben wird. Das ist jetzt ein so ein Beispiel. Ne? Aber wir müssten natürlich Räume schaffen und diese Menschen ansprechen und sie ein Stück weit auch da abholen und dahin begleiten, geschützt von sich und ihrer Lebensperspektive erzählen zu können. Wir müssen aber auch ganz dringend daran arbeiten, uns bewusst machen, Väter in prekären Lebenslagen, das ist ein Thema, das total mit Scham behaftet ist. Ja? Ja, große Teile unserer Bevölkerung gucken wirklich abwertend auf diese Väter und nehmen an, ja, die sind zu faul, sie waren einfach zu blöd oder wie auch immer und sind deswegen jetzt eben arbeitslos oder haben deswegen nur einen niedrigen Berufsabschluss. Ne? Also da müssen wir uns alle auch an die eigene Nase fassen und versuchen eben auch nicht so wertend auf Menschen in schwierigen Lebenslagen und auch Väter drauf zu blicken. Und letzten Endes ist es natürlich auch eine Frage der Sozialpolitik und sozialpolitischer Maßnahmen. Also wir kommen ja vielleicht noch zu diesem Thema dieser Deckelung, ne, des Elterngeldes oder auch der Frage nach der Kindergrundsicherung. Und genau, das sind halt ganz wichtige Instrumente, in denen wirklich deutlich stärker, als es momentan der Fall ist, einfach auf einen sozialen Ausgleich geguckt werden müsste. Und last but not least, es wird halt ganz oft bei Familienthemen immer noch die Mutter in den Blick primär genommen. Und das ist auch bei sozialpolitischen Familienthemen oft so. Und da müssen halt Väter auch noch viel, viel mehr mitgedacht werden. Es ist eben die zweite erziehungsberechtigte Person meistens. Und warum reden wir eigentlich so wenig über Väter, wenn es um frühe Hilfen oder Armutsverhältnisse geht?
Ja, gut, also ich meine, vermutlich, weil wir das so gewohnt sind, ne, weil wir so sozialisiert wurden, weil das irgendwie unser Rollenverständnis ist. Der Papa geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause, die Mama ist zu Hause und kümmert sich. Dass es längst nicht mehr so ist, wissen wir alle. Und trotzdem leben wir es irgendwie versteckt, weil wir diese Denkansätze im Kopf haben und uns dessen nicht bewusst sind, glaube ich, oft. Ne? Also ich glaube, so Reflexion ist da ein gutes Stichwort. Selber mal darüber nachzudenken. Ich kann ein ganz gutes Beispiel nennen. Ich hatte zum Beispiel mal, als unser Sohn in die Kita gekommen ist und dann irgendwann mal Geburtstag hatte, ging es so darum, okay, was nehmen wir denn zum Geburtstag mit? Backen wir einen Kuchen oder bringen wir irgendwas anderes mit für die anderen Kinder? Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich sofort in die aktive Rolle gegangen bin und gesagt habe, okay, was muss ich denn jetzt machen? Backe ich einen Kuchen? Gehe ich noch was einkaufen? Oder? Und dann stand mein Mann zufällig gerade daneben und meinte so, ey, weißt du, was mir gerade einfällt? Wieso denke ich überhaupt automatisch darüber nach und habe sofort das Gefühl, dass das so ein To-Do auf meiner Seite ist, ohne erstmal mit dir in Austausch zu gehen? Und dann meinte er dann halt auch direkt, nee, stimmt, also wieso, ich kann das ja machen, also logisch, ne? Und dann hat er das alles übernommen. Und da ist mir bewusst geworden, das ist ein typisches Beispiel für ein Rollenverständnis, was wir uns aufdoktrieren, ohne darüber nachzudenken und zu reflektieren, ob wir das überhaupt so wollen. Und mein Mann und ich versuchen aktiv dagegen zu gehen, ne? Also uns das bewusst zu machen und dann zu sagen, ah ja, stimmt, das denke ich jetzt, aber so möchte ich das nicht und wir machen es jetzt anders. Und das können wir alle tun. Also ein kleiner Impuls vielleicht dazu.
Ja, das glaube ich auch, dass tatsächlich auch Menschen, die selber schon Eltern sind, dabei sich einmal zu schauen, was für Rollen reproduzieren sie, dass das gut wäre. Ich glaube auch, dass wir pädagogische Fachkräfte in Kitas stärker dabei unterstützen sollten, nicht immer die Mutter anzusprechen, weil sie ja eh meistens das Kind bringt und sie dann irgendwie gleich in die Rolle der Elternvertretung mit zu verpflichten, sondern tatsächlich eigentlich auch die wirklich sensibilisieren, dafür bewusst Väter anzusprechen und auch bewusst also Väter aus diversen Kontexten möglichst anzusprechen. Das wäre sicherlich auch ein guter Schlüssel. Und auch Vätern aber mit dieser Ansprache auch ein Stück weit eine Sicherheit zu vermitteln, hey, du bist ja auch der Experte des Lebens deines Kindes, du bist auch für uns interessant und wir möchten auch gern dich hier als Teil der Kindergartengemeinde ganz aktiv irgendwie mit einbinden. Also auf der Ebene kann es natürlich auch stattfinden, aber müssen ja auch sagen, alle Menschen haben unterschiedliche Hürden. Es müssen ja auch erstmal beide Eltern die Zeit haben und dieses Bewusstsein dafür haben, zu sagen, okay, komm, wir treten mal ein Stück zurück, wir reflektieren, mach du das doch. Ne? Es gibt ja auch Lebensverhältnisse, in denen das gar nicht möglich ist eigentlich und es diese Freiheiten auch noch nicht gibt. Und interessant ist ja auch historisch gesehen, wenn wir ins 19. Jahrhundert gucken, da waren ja im Arbeitermilieu immer Mann und Frau erwerbstätig.
Ja,
da gab
total.
Es das gar nicht, ne? Dass nur der Mann erwerbstätig war. Also ja.
Ja, ist ulkig. Kim, ich habe in deiner Forschungsarbeit auch gesehen, dass 84,3% der Väter wöchentlich 40 Stunden oder mehr arbeiten. Und dass fast ein Drittel der anderen Elternteile nur maximal 30 Stunden in der Woche arbeitet oder eben, ich glaube, sogar gar keine Arbeit in dem Sinne, keiner Lohnarbeit in dem Sinne nachgeht. Was ich ziemlich erschreckend fand, weil ich mich, wie gesagt, ja mit diesem Thema unter anderem auch schon eine Weile auseinandersetze und in einer Bubble bin, wo es irgendwie sehr allgegenwärtig ist, darüber zu sprechen und irgendwie auch seinen Teil da irgendwie, ja, zu beizutragen. Und ich hätte wirklich gedacht, dass wir da schon weiter sind und bin da so ein bisschen erschreckt oder erschrocken über die Zahlen. Woran liegt das? Also was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, dass Väter dann doch noch so viel arbeiten und eben nicht Care-Arbeit übernehmen?
Ja, also ein Grund ist sicherlich, dass Teilzeiterwerbstätigkeit für Männer immer noch so ein halbes Tabuthema ist in ganz vielen Arbeitsfeldern und da auch wirklich viele Arbeitgeber nicht sehr offen und supportive sind, die Väter da abzuholen an der Stelle. Auch hier, glaube ich, sind es auch wieder Rollenvorstellungen. Es ist schon so, dass auch wenn viele Familien gar nicht mehr von dem einen Haushaltseinkommen des Vaters leben können oder es auch viele Haushalte gibt, in denen beide Elternteile relativ gleichberechtigt viel zum Haushaltseinkommen eben beitragen. Trotzdem ist auch noch die Wahrnehmung bei vielen schon, dass der Vater noch ein bisschen eine andere Verantwortung an der Stelle trägt als eben die Mutter. Und ich denke auch, dass dieses Warum arbeiten die Väter nicht in Teilzeit, dass auch da was Ähnliches reinkickt, quasi ein ähnliches Problem wie bei der Frage, warum gehen die immer so kurz, die meisten leider immer noch so kurz in Elternzeit. Ja. Auch da diese Angst vor der beruflichen Kontinuität oder eben diese Angst davor, naja, wenn ich jetzt beim Arbeitgeber ganz deutlich signalisiere, mir ist das wichtig, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren, weil ich Zeit mit meinem Kind haben möchte, mit meiner Familie haben möchte, dass es dann verstanden wird als, naja, meine Erwerbstätigkeit oder mein Job hier bei dir ist mir nicht so wichtig, ne, wie meine Familie letzten Endes und das dann auch zu einer Benachteiligung führt. Und es gibt ja auch noch einige Betriebe im Mittelstand und so weiter und so fort. Auch in größeren Industriekonzernen habe ich da so durchaus den Einblick und da muss ich auch sagen, so also ganz falsch sind die Väter auch nicht davor, was diese Wahrnehmung angeht. Ne? Und die Studie zeigt eindeutig, den Vätern fehlt das Vertrauen. Sie haben das Gefühl, aktive Vaterschaft ist gewollt, sie sollen sich irgendwie mehr einbringen, aber ihnen fehlt letzten Endes das Vertrauen, dass die Arbeitgeber, auch manchmal die Familie, wirklich auch mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen würden, alles pari pari aufzuteilen, damit wirklich so ganz einverstanden sind und das auch mittragen.
Ich finde das eher Wahnsinn. Ich nehme das genauso wahr und habe da ähnliche Gespräche geführt, die mir genau das Gleiche auch bestätigen. Und trotzdem finde ich das immer wieder ulkig, weil ich mir so denke, unsere Kinder, gerade in der Zeit, in der wir aktuell leben, ne, mit Arbeitnehmermangel und so weiter, sind ja die Kinder, die jetzt gerade geboren werden, im Prinzip unsere Altersvorsorge, ne, um das jetzt mal so platt zu sagen, wie es ja irgendwie dann auch ist. Aber allem voran wissen wir auch, wie wichtig das ist, dass Eltern, und da meine ich beide Elternteile, irgendwie eine Bindung zu ihren Kindern aufbauen, Zeit mit ihren Kindern verbringen, und wir wissen, welchen Unterschied das macht, auf mentale Leiden beispielsweise und ähnliches, und auch in der Verbindung zueinander im Älterwerden, wenn Kinder eben diesen Bezug zu ihren Eltern oder Bezugspersonen in dem Sinne haben. Und auch das wird dadurch ja total verhindert. Also ich kann das gar nicht verstehen, wieso man das als Unternehmen überhaupt nicht unterstützen mag. Wohl wissen, dass ein Elternteil, was sich da irgendwie in der Balance fühlt, ja auch viel produktiver ist und viel mehr Potenzial entfalten kann, ne? Also eigentlich total blöde. Aber um jetzt nicht so Eventualitäten nur zu besprechen, was wären in deiner Meinung nach konkrete Maßnahmen, auch politische Maßnahmen, die da entgegenwirken könnten?
Ja, ich habe ganz viel Kontakt mit Personalverantwortlichen, auch im öffentlichen Dienst und auch in größeren Betrieben. Und das ist ja eine Frage, die die ganze Zeit kommt, gerade mit dem Blick auf diesen Fachkräftemangel, ne? Was können wir eigentlich machen, um auch die Männer bei uns glücklich zu halten? Und als Beispiel, ich würde ein Beispiel bringen, ganz konkret die Polizei. Da ist die Landesbehörde auf mich zugekommen und dann habe ich gesagt, na, jetzt schaut doch mal, ne, was habt ihr so für Angebote für euer Personal? Was macht ihr da? Und welche von diesen Angeboten denken Väter sensibel mit? Ohne, dass es ein spezifisches Vaterschaftsangebot sein muss. Aber wo wird mitgedacht, dass ein Mann, der in Einsatz geht, der vielleicht ein Vater ist, ganz anderes Mindset an der Stelle hat als jemand, der kein Vater ist. Also in der psychologischen Betreuung, in den Möglichkeiten, in Elternzeit zu gehen und, und. Warum gibt es diese Sensibilität bei euch in diesen ganzen Angeboten nicht? Natürlich sind die Väter unzufrieden und sagen, sie wollen nicht auf Dauer hier bleiben, wenn sie das Gefühl haben, sie werden hier nur als Arbeitnehmer gesehen und eben nicht auch als Elternteil. Und das ist wirklich was, ich weiß, das ist ein alter Schuh, das ist schon ganz lange, ist es ein Thema, aber wirklich sich bewusst zu machen, hallo, das hier ist auch ein Vater, das ist nicht nur ein Mitarbeiter, das ist an der Stelle total wichtig und da wirklich ganz niedrigschwellige Räume zu schaffen, in denen Vätern auf ihrer Arbeitsstelle über ihre Vaterschaft sprechen können. Das, was einfach ganz
Ja.
natürlich, scheinbar natürlich bei Müttern schon funktioniert, funktioniert ja bei Vätern überhaupt nicht. Das hat die Studie auch gezeigt. Die unterhalten sich nicht mit ihren Kollegen oder Kolleginnen, noch eher mit den Kolleginnen, aber mit den Kollegen eben nicht
Ja.
über ihr Dasein als Väter, obwohl es sie natürlich auch beschäftigt. Und da, glaube ich, müssten Arbeitgeber wirklich hinkommen zu sagen, hier, ne, wir sehen euch das einfach ein Vorgesetzter, müsste auch mal jemanden ansprechen als Vater spezifisch. Ja? Also da muss man jetzt nicht immer 1000 Kulturprogramme aufsetzen, aber das ist, sind auch die einzelnen Handlungen, die da schon eine Veränderung erzeugen, ne? Wenn ein Vorgesetzter jemanden anspricht als Vater, auch eben Geschenke beim Kind der Geburt, auch immer, immer mit an die Väter. Also das muss alles viel, viel
Ja,
automatisierter
mega.
laufen. Elternschaft müsste einfach auch wirklich auf der Ebene der Erwerbstätigkeit gleichberechtigt betrachtet werden. Und
Ja.
das ist nicht so. Ich weiß, es gibt viele Programme, aber dann gibt es ein Väternetzwerk und dann haben die Väter das Gefühl, manche haben das Gefühl, okay, sie gehen dann dahin, dann dürfen sie 1,5 Stunden dann in der Woche Vater sein oder 1,5 Stunden im Monat, je nachdem, wie oft sich das Netzwerk trifft. Aber dieses Alltägliche, dass ein Vater auch 1,5 Stunden nicht geschlafen hat, weil das vierjährige Kind nachts wach war, das findet ja überhaupt keinen Raum in dem alltäglichen
Ja,
Umfeld der
ja.
meisten Väter. Das müsste sich wirklich auch ändern.
Ja, super Impuls, Dankeschön. Welche weiteren Fakten sollten wir denn unbedingt noch über deine Forschungsergebnisse wissen? Beispielsweise, du hast es vorhin schon angesprochen, so dieses ganze Thema rund um die Deckelung des Elterngeldes oder auch um den Barbie-Film, der jetzt gerade kürzlich erschienen ist. Hast du da irgendwelche wichtigen Impulse, die wir brauchen?
Ich finde einen ganz wichtigen Impuls, der nicht direkt aus meiner Forschung kommt, aber ich habe mich auch viel mit Barbie und Ken beschäftigt, ist, Barbie ist keine Mutter, war sie nie und Ken ist auch kein Vater. Das finde ich ganz interessant, dass die Hauptcharaktere überhaupt gar keine Eltern sind bei Mattel, sondern
Ja.
es gibt zwei andere Barbie-Charaktere, die haben sich aber auch immer total schlecht verkauft. Das ist unter anderem der Alan, das ist dann eben der Vater an der Stelle. Genau. Das finde ich ist so ein interessanter Side-Fact. Aber nochmal zurück zu der Studie, also um auch nochmal eine positive Wendung vielleicht hier zu
Ja,
finden. Wir haben
bitte.
die Väter ja auch gefragt, was ist euch der wichtigste Wert, den ihr eurem Kind vermitteln wollt, ne? Und da kam Vertrauen, da kamen nicht so Sachen wie Durchsetzungsfähigkeit oder weiß ich nicht, sondern das ist ganz klar ein sozialer Wert, den die Väter für sich selbst als den wichtigsten Wert empfinden. Diesen Wert wollen sie am liebsten quasi ihren Kindern vermitteln. Das ist eine enorme Veränderung zu den Studien, die wir vorher gesehen haben. Und auch nochmal die Frage, was macht eigentlich einen guten Vater aus? Auch da total interessant zu sehen, dass die Väter selbst sagen, naja, finanzielle Sicherheit zu geben, das ist eigentlich gar nicht das, was einen guten Vater ausmacht, sondern was einen guten Vater hier ausmacht, ist Zeit mit dem Kind zu verbringen und eine enge, emotionale Bindung zu dem Kind aufzubauen und dem Kind zu vermitteln, du kannst mit all deinen Themen zu mir kommen, immer. Ich höre immer gerne zu, und ich bin immer für dich ansprechbar. Und das finde ich nochmal so irgendwie wichtig, das mitzunehmen, weil das sind eigentlich Ideen, die wir eher mit Mutter verbinden, dieses emotional nahe. Und die Väter haben das aber in ihrem Mindset verankert, mehrheitlich. Und das finde ich ist toll. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass es eben noch mehr Unterstützung da drin gäbe, dass die Väter das auch ausleben können, nicht nur innerhalb ihrer Familie, sondern dass sie auch, dass ihnen dieser Wert wichtig ist und wie sie Vaterschaft verstehen, dass sie das auch drumherum einfach ausleben können, da ermutigt werden und dafür Anerkennung erfahren.
Total, total.
Genau, ja, Deckelung des Elterngeldes, das ist ja so ein Thema. Da habe ich sehr viel Rückmeldungen zu meiner Positionierung bekommen. Ich habe ja gesagt, naja, die Deckelung bei einem Haushaltseinkommen von 150.000 Euro würde vermutlich die Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland nicht verändern. Und das ist auch Grundlage der Daten, die wir erhoben haben, zeigt sich das auch so, weil wir eben sehen können, Väter, die ein Gesamthaushaltseinkommen haben über 150.000 Euro, die gehen leider unserer Studie nach zufolge auch momentan nicht wahnsinnig lange in Elternzeit, sondern die sind bei dem statistischen Mittel von 10 Wochen. Und wir haben diese Väter aber ja auch gefragt, warum geht ihr so kurz oder so lange, wie ihr in Elternzeit geht, eben in Elternzeit? Und da waren es klassisch bei diesen Vätern keine finanziellen Gründe, sondern Angst vor Karriereentwicklung und so weiter. Und
Ja,
deswegen glaube
Wahnsinn.
ich, wir müssen da andere Stellschrauben tatsächlich der Anerkennung und so weiter bedienen, um Väter mehr zu locken, auch sich Zeit für Familie zu nehmen. Genau. Ja, das vielleicht kurz zu der Deckelung, aber da ist ja auch die Diskussion schon so ein bisschen weitergegangen. Ich glaube, es geht ja auch immer ein bisschen um Gerechtigkeit bei dir, ne? Und gerade mit dem Blick auf die Kindergrundsicherung. Es ist wirklich nicht gerecht, Kindern, die in so ja, schwierigen Verhältnissen groß werden, die von Armut betroffen sind, denen jetzt auch noch dieses Mindeste an der Sicherung eigentlich zu nehmen oder nicht zu schauen, wie müssen wir diese Sicherung eigentlich gestalten, damit die Kinder auch nicht so eine Riesenhürde haben, in ein unbeschwertes Leben zu starten. Und es ist auch ökonomisch ergibt es keinen Sinn. Kinder, die in Armut groß werden, kosten statistisch gesehen den Wohlfahrtsstaat auf Dauer extrem viel Geld durch andere Maßnahmen, die sie sozusagen dann durchlaufen müssen im weiteren
Ja,
Leben. Und das
ja.
kann eigentlich einfach auch aus dieser Sicht kann es keinen Sinn ergeben, da einzusparen.
Ja, eigentlich total logisch, ne? Und genauso wie es logisch ist, dass man Eltern oder auch Mütter, also Väter und Mütter grundsätzlich unterstützen sollte und sie nicht irgendwie immer ihnen noch mehr Hürden vor die Füße werfen, weil auch daran oder das wirkt sich dann ja im Endeffekt negativ auf ein Unternehmen aus. Also
Ja, total.
logisch.
Also wir haben, genau, also das finde ich zwei Sachen vielleicht noch, ne? Dieses Phänomen des Regretting Parenthood. Es gibt zunehmend mehr Menschen in Deutschland, die rückblickend sagen, wären eigentlich lieber nicht Eltern geworden, ne?
Wow,
Und
ja.
unter den jungen bis 30-Jährigen gibt es deutlich zunehmend weniger mit Verlauf, also alle 4 Jahre nimmt die Zahl ab, von denjenigen, die überhaupt noch darüber nachdenken, Kinder zu bekommen.
Das ist ja
Und ich meine,
grausam.
das sind doch zwei Zahlen, da muss ich sowohl als Staat, aber auch als Arbeitgeber, der ja gerne weiterhin Fachkräfte möchte, irgendwie drüber nachdenken. Warum sind das zwei Phänomene, die sich immer weiter ausbreiten bei uns in
Ja,
der Gesellschaft?
du sagst es. Liebe Kim, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir gerne noch die Frage stellen, wie würdest du deine Privilegien aufgeben, beziehungsweise würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Das ist ja immer so die Frage, ob ich überhaupt erkenne, welche Privilegien ich habe. Ich bin
That's
jetzt
it, ja.
Pastorin, also wahrscheinlich habe ich da doch mittlerweile habe ich einige Privilegien, von denen ich profitiere. Ich denke, für mich wäre es so, wenn wir eine Gesellschaftsform würden, in der wir irgendwie insgesamt diesen Gedanken von sozialer Gerechtigkeit noch stärker leben könnten und auch gemeinschaftlicher leben könnten, würde es mir sicherlich leichter fallen, Privilegien abzugeben. Ich selber versuche aber auch tatsächlich einfach mir das bewusst zu machen, in was für Verhältnissen ich lebe. Und ich merke, ich kann sie ja irgendwie nicht künstlich abgeben, aber es führt bei mir schon zu auch eine Art Schamempfinden. Arbeite viel mit Menschen, die in Armut leben, zusammen. Und wenn ich
Ja.
dann merke, wie gut geht es mir und wie schlecht geht es denen, und wir sind eigentlich ganz genau Menschen beide, mein Interview. Partner, der Mensch, der in Armut lebt, und ich, wir sind irgendwie gleiche Menschen letzten Endes und trotzdem sind unsere Leben so unterschiedlich beschwerlich, dann merke ich schon, dass ich oft einfach mit einem schlechten Gefühl rausgehe und mich da auch ein Stück weit, ja, mich da die Scham ertappt. Und ich glaube aber nicht, dass die Lösung dafür irgendwie wäre, dass ich irgendwie was abgebe. Ich versuche eher das, was ich habe, auch so zu teilen mit Menschen. Ich versuche Bildungsteilhabe für viele Menschen zu ermöglichen, durch die Position, die ich habe, auch wirklich Menschen an die Hochschulen zu holen, die eigentlich kein Abitur haben. Also es ist ja vielleicht schon ein Stück weit auch eine Abwertung meines eigenen Bildungsprivilegs, dass ich sage, hier müssen die Türen weit sein. Wir müssen viele verschiedenen Menschen hier diese Ausbildung in der sozialen Arbeit ermöglichen und da wirklich möglichst niedrigschwellig ranzugehen. Das ist ein Stück weit mein Beitrag aktuell, ja, eigentlich für den Kampf gegen die soziale Ungleichheit an der Stelle.
Ja,
Ja.
super. Dankeschön. Magst du meinem nächsten Gast, der nächsten Gästin, eine Frage stellen?
Eine nächste Frage. Wo fühle ich die soziale Ungleichheit in Deutschland, in meinem eigenen Leben?
Oh, wow. Danke. Sehr, sehr stark. Ja, Kim, es war mir wirklich eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich finde, du hast uns nochmal so ganz andere Perspektiven auch mit auf den Weg gegeben, die wir berücksichtigen dürfen in unserer Denke für neue Lösungen. Und ich fand das total spannend, mal so hinter die Kulissen der Forschung zu blicken. Also vielen lieben Dank, dass du das Wissen so greifbar und nahbar machst. Und danke für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Es war mir auch eine Freude.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.